Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir sehen Bilder, da kannst du fröhlich sein, zum Beispiel, weil du nicht alleine spielen musst, sondern da ist ein anderer mit dabei und sie freuen sich beide auf der Wippe und das ist was Schönes. Ein nächstes Bild zeigt, dass du einen Schuhkarton bekommst und Manfred Nützler erzählt uns immer wieder, dass manch ein Kind erst erste Mal ein Geschenk bekommt. Natürlich ist es total froh und fröhlich darüber. Oder ein nächstes Bild zeigt eine Mutter, wie sie ihr Kind freudig in den Armen hält. Könnte Johannes sein, auch vielleicht Jesus. Und dann eine, vermutlich mit einer Tochter zusammen, ein Bild einer älteren Frau und die Tochter ist dabei. Es gibt Gründe, warum man sich einfach so freuen kann und das ist schön so. Und wir lesen auch Verschiedenes in der Bibel, worüber man sich freuen kann. Und aber wie ist das eigentlich, wenn mich keiner im Altenheim besucht? Wie ist das eigentlich, wenn ich kein Kind bekomme? Wie ist das eigentlich, wenn mir keiner ein Geschenk vorbeibringt oder wenn ich für mich ganz alleine immer bloß spielen muss? Wie ist das eigentlich, wenn ich Gott nicht verstehe? Wie ist das eigentlich mit meiner Freude, wenn ich biblische Texte nicht verstehe? Wie ist das eigentlich mit meiner Freude, wenn ich irgendwie allein gelassen bin? Im heutigen Predigttext geht es um eine Freude, die unabhängig ist von unserem Wohlstand, unabhängig von unserer Glaubensfreiheit, unabhängig von unserer Lebensfreiheit und von einer Gemeindeharmonie, eine Freude, die trotzdem da ist. Ich lese uns aus dem Philipperbrief Kapitel 1 ab Vers 12. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums alles geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage im Gefängnis, das ist im ganzen Prätorium mit der Regierung bei allen anderen offenbar geworden im Gericht. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort Gottes zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aber aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht rein und sauber und lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Aber was tut's? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich auch sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus dieser Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Paulus schreibt diese Sätze aus dem Gefängnis. Er schreibt sie an seiner Lieblingsgemeinde in Philippi. Er ist verhaftet, er könnte auch mit der Todesstrafe rechnen. Und er schreibt es in einer Situation, wo er parallel feststellen muss, andere nutzen seine schwierige Situation aus und zeigen nun mit dem Finger auf Paulus und sagen, wir sind es, die euch das besser sagen können. denn wir sind nicht im Gefängnis, sondern wir sind hier und können euch das sagen. Sie demütigen dadurch und verletzen den Paulus, wo er sowieso schon im Gefängnis ist. Und dies ist das Besondere am Philipperbrief, dass wir in dieser Situation, aus der er das herausschreibt, immer wieder auf die Freude hingewiesen werden. Nicht nur hier jetzt an diesem Anfang, das wird sich durch den Philipperbrief hindurchziehen. Manche nennen ihn auch den Brief der Freude. Weil es in der Bibel eben nicht darum geht, dass wir eine Wohlstandsfreude hätten, sondern oder durch ein Wohlstandsevangelium, sondern wir haben einfach eine ewige Freude durch ein ewiges Evangelium. Unsere Freude hat eine ganz andere Grundlage. Unsere Freude hat ein anderes Fundament, eine andere Motivation. Und wo ich dann dem Evangelium die Ewigkeit nehmen würde, wo ich dem Evangelium die Auferstehung nehmen würde, wo ich die Wiederkunft Jesu nehmen würde oder dass Jesus die Himmel und Erde neu macht, da werde ich auch nie zu dieser Freude finden. Wo ich meine, ich habe nur so einen rationalen Glauben, der alles versteht und was ich nicht verstehe, klammere ich aus, das gibt es für mich nicht in dieser Welt, werde ich nicht zu dieser Freude kommen. Aber wo ich dies mit habe, mit vor Augen habe, wo ich dies mit Inhalt meines Glaubens ist Ewigkeit und Auferstehung, Wiederkunft Jesu, kann ich zu einer Freude finden, die unabhängig ist einer äußeren Situation. In unserem Bibelabschnitt klingt diese Freude trotz drei Barrieren an, trotz Leid und Gefangenschaft, trotz Tod und auch trotz Leben. Erstens behält Paulus seine Freude trotz Leid und Gefangenschaft, wie wir das hier lesen. Ich will euch das nochmal lesen. Was soll ich tun? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise und es geschehe zum Vorwand, in Wahrheit, so freue ich mich darüber, aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil geschehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi und wie ich sehnlich darauf hoffe, dass ich zu euch kommen kann und dass ich nicht zu Schanden werde, sondern frei und offen das Evangelium verkündige. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil geschehen wird. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung geschehen wird. Dabei sind zwei Dinge bei Paulus im Blick. Das ist einmal diese irdische Rettung. Er schreibt unter anderem auch, ich sehne mich danach, euch zu sehen und ich bin gewiss, dass ich euch sehen werde. Er rechnet damit, dass er nicht im Gefängnis bleibt, dass er nicht mit dem Tode bestraft wird. Und das Zweite ist, dass er von einer ewigen Rettung redet. Von einem ewigen Leben und dass seine Rettung aus von Sünde, Tod und Teufel für ihn gewiss ist. Ja, ich weiß um meine Rettung. Ich weiß um diese Rettung, die mich nicht am Ende bloß ins Nirvana aufgehen lässt oder am Ende ist eben nichts mehr da, sondern ich habe ein ewiges Leben. Und dabei sagt er, das ist gut, dass ihr für mich betet. Im Vers 19 schreibt er das so, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil dient durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes. Es ist nicht seine Kraft, es ist nicht das, was er in sich zusammen sich reißen müsste und jetzt muss ich endlich mal fröhlich sein, das funktioniert nie, sondern er sagt, das ist das Geschenk, weil ihr für mich betet. Und es ist das Geschenk, weil Gottes Geist mir zur Seite steht. Es ist gut, wenn Menschen füreinander beten und das ist bis heute so, dass auch gerade unsere Gefangenen, unsere im Gefängnis sitzenden und Leid aushaltenden Glaubensgeschwister das so bezeugen. Ich spüre das, dass ihr betet. Und es tut so gut, es gibt ja bis dahin auch, dass man Karten schreiben kann und Bibelverse mit da draufstehen, weil sie manchmal gar keine Bibel mehr haben im Gefängnis und dass sie dann sagen, danke, dass weltweit für mich gebetet wird. Und deshalb haben wir in unserem Gemeindebrief das auch jedes Mal so drinne, weil das so wichtig ist, dass wir unsere Glaubensgeschwister nicht vergessen, die in solchen Leitsituationen gerade im Gefängnis sind. Natürlich gibt es das nicht nur in der Gefängnissituation, es gibt es in so vielen anderen Situationen, gesundheitlichen, familiären, finanziellen und so weiter. Und dann ist es gut zu wissen, dass andere für uns beten. Ich hatte letzte Woche schon davon erzählt, wie es auch für uns persönlich so wichtig ist. Es bleibt ein Geschenk. Und Paulus weiß das, was in Apostelgeschichte 12 inzwischen passiert war. In Apostelgeschichte 12 wird uns berichtet, wie Jakobus und Petrus im Gefängnis sind. Beide, und das steht so ganz dicht zusammen. Und der König Herodes will sich groß tun und sagt, ich werde die Christen mitbekämpfen, so wie das ja von der Synagoge her leider geschah. Und den Jakobus, den hat er hinrichten können. Und hat er hingerichtet, der starb, und der Petrus, der wurde aus dem Gefängnis befreit. Es bleibt weiterhin noch Gottes Geschichte, wie jeweils das einzelne Leben läuft, wenn Gott sagt, okay, du hast deinen Auftrag erfüllt, Jakobus. Du kannst bei Christus sein und für Petrus, ich brauche dich noch. So wie Paulus ja dann schreibt, aber um euretwillen werde ich noch da sein, werde ich nicht sterben, weil ich für euch da sein möchte. So kann Gottes Geschichte sein, ganz souverän. Und daneben hat Paulus die Gewissheit der ewigen Rettung von Sünde, Tod und Teufel. Und das kann ihm nicht genommen werden, das ist unabhängig vom Gerichtsverfahren. Unabhängig, welches Urteil andere Menschen über uns sprechen, unabhängig dessen, wie andere über uns denken, unabhängig, wie andere uns einordnen, ob wir nun das Opium fürs Volk sind oder ob wir nun die Ewiggestrigen sind oder was wir nun alles sein könnten oder ob wir die Weicheier sind, das ist völlig egal. Das, was Jesus für uns getan hat und dass wir frei sein können, befreit sein können von der Macht der Sünde und des Teufels und des Todes, das steht einfach fest. Und dass wir einmal vor Gottes Thron stehen werden, ja, aber nicht als die zu Verurteilenden. Wie Jesus sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. So lesen wir es Johannes Kapitel 5. Und Paulus hat mit dieser Gewissheit gelebt. Egal wie das Gerichtsverfahren ausgeht, fest steht, dass ich befreit bin. Und das sind Tatsachen, die kann man nicht einfach wieder wegwischen. Es geht nicht darum, was habe ich für ein Glaubensgefühl oder ich fühle mich gerade in einer sonntäglichen Gottesdienstsituation wohl oder in einer Liedsituation, was ich gerade miterleben darf. Das sind alles gute Dinge. Aber unser Glaube, der steht auf den Tatsachen, dass Jesus gekommen ist in diese Welt, dass er gestorben ist für unsere Schuld, dass er auferstanden ist, dass die Jünger ihn gesehen haben und viele andere mehr und dass die Engel gesagt haben, so wie er weggegangen ist, so wird er wiederkommen, alle werden ihn sehen. Das sind einfach Tatsachen, die können uns nicht genommen werden, egal welche Atmosphäre wir selber gerade erleben, egal wie es uns selber gerade geht, egal wie eine Gesellschaft uns einordnet. Und das ist ganz wichtig, dass wir dies so mitnehmen immer wieder. Die Tatsachen bleiben stehen, die sind lange passiert, die Geschichte kann nicht zurückgedreht werden und irgendwie neu geschrieben oder neu erlebt werden. Das ist Geschichte, nicht im Sinne von, na, es ist eben Geschichte, sondern im Sinne von Wahrheit und historischer Wahrheit. Und dass man daran festhalten kann, egal wie es einem dann geht, zeigt zum Beispiel auch die Situation der drei Freunde von Daniel, die in den Feuerofen sollten. Dann haben sie dem König gesagt, und egal, ob wir da in diesem Feuerofen gerettet werden oder nicht, unser Herr, der lebt, und wenn, dann gibt er uns die Ewigkeit. Sie haben nicht gesagt, nur alleine, wenn wir rausgerettet werden, dann glauben wir weiter, sondern wir können auch glauben und dranbleiben, auch wenn der Herr diesen anderen Weg vor uns hat. Es gibt eine interessante Verfilmung von Josef, dem aus dem Alten Testament mit seinen 11 Brüder noch, die ihn dann da verkauft haben nach Ägypten, wo er dann Sklave wurde und dann war er bei dem Potiphar, musste ihm dann dienen, aber die Frau hat ihn dann verleumdet und dann sollte er ins Gefängnis. Und dann gibt es in dem Film eine interessante Sache, als seine Frau meint zu dem Potiphar, schenk ihm doch einfach die Freiheit, weil Potiphar sich sicher war, dass seine Frau eigentlich da bloß etwas verleumdet hat. Und dann sagt Potiphar über den Josef, wo immer er ist frei, weil sein Gott bei ihm ist. Es steht nicht so als Bibeltext drin, aber diese Wahrheit ist sehr interessant, dass sie so von den Filmemachern aufgegriffen wurde und dem Potiphar an den Mund gelegt wurden. Wo immer er ist frei, weil sein Gott bei ihm ist. Dabei will Paulus nicht bloß irgendwie durchkommen. Naja, irgendwie schaffen wir das schon, ist nun mal eine schwere Glaubensphase. Nein, sondern das ist ihm zu wenig. Er möchte, dass daraus ein Segen erwächst. Er möchte, dass selbst in der schwierigen Phase ein Segen daraus erwächst. Und von mir könnt ihr jetzt nichts erwarten, nein, so sagt er es nicht, sondern okay, selbst hier, wo ich in dieser Situation bin, möchte Gott groß gemacht werden. Ich möchte nicht, dass das Evangelium zu Schanden wird oder dass ich dem Evangelium irgendwie etwas abtue dadurch, sondern dass es kleiner wird dadurch, sondern ich möchte, dass das Evangelium ganz groß gemacht wird. Und so ist es auch dann dort in diesen ganzen Verhören, dass er sagt, ich möchte ein gutes Zeugnis geben. Später wird uns dann erzählt, wie Paulus vor dem Statthalter Festus steht und dem König, dem damals auch nochmal ein Herodes, glaube ich, und dann erzählt er vom Evangelium und dann sagt plötzlich der Statthalter: hör auf, sonst machst du mich noch zu einem Christen in den Gerichtsverfahren. Und das gebe ich oft unseren Flüchtlingen mit, die sich entschieden haben, Christ zu werden und die das dann vor den Gerichten und vor den Bundesämtern dann beweisen sollen. Da sage ich, es ist nicht so entscheidend, was ihr alles wisst, sondern redet von eurem Herzen, als ob ihr den Richter überzeugen wollt, dass er auch Christ wird. So redet. So muss euer Herz davon voll sein. Und Paulus hat genau damit gelebt. Ich bin jetzt nicht in einer Situation, wo ich mich irgendwie verteidigen muss, sondern ich bin in einer Situation, wo ich in einer Öffentlichkeit ein Zeugnis geben kann. Und dann schreibt er auch, und ich weiß auch, dass andere dadurch ermutigt werden, auch im Zeugnis, sie sind mutiger geworden, sie sind kühner geworden, auch dafür zu leben. Und mir geht es auch ein Stück immer wieder so, wenn ich dann Berichte lese, ob von oben durch, mit der Märtyrer und wie das alles sein kann, wie es unseren Glaubensgeschwistern im Gefängnis irgendwo geht oder überhaupt in einer Verfolgungssituation. Dörfer werden niedergebrannt und ganz brutale Sachen durchleben sie. Dann denke ich, ja, wie oberflächlich lebe ich eigentlich meinen Glauben, wie leichtfertig. Lebe ich ihn mit diesem Ernst und dann werde ich neu ermutigt, den Glauben auch mit tiefem Ernst zu leben. Aus der Situation heraus der Gefangenen und der Verfolgten, damit an meinem Leibe Jesus verherrlicht wird, sagt Paulus. An meinem Leibe, an dem, wie ich hier stehe, nicht einfach verherrlicht in irgendeiner geistigen Situation. Ja, der Paulus war immer ein ganz toller oder so, sondern an dem, was tatsächlich täglich passiert an meinem Leibe, was persönlich passiert, daran verherrlicht zu werden, so wie wir eben leben, so wie wir reden, so wie wir umgehen miteinander, das ist das Zeugnis, nicht nur, was wir an schönen Worten reden könnten. Und dann stellen wir uns doch eigentlich das anders vor. Also wir sagen oft, ja, wir brauchen mal so eine starke Evangelisation mit so einem starken Evangelisten, mit so einem, der vielleicht sogar noch Heilungswunder in besonderer Weise tun kann. Oder wir brauchen auch einfach Gemeindeangebote, die einfach so toll sind, dass die anderen das also so bunt und so interessant finden. Das kann ja alles sein. Aber das ist für unseren Herrn überhaupt nicht die Notwendigkeit. Er sagt es ja mal an einer anderen Stelle: Lasst ja meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist hier an dieser Stelle mit dem Paulus in diesem Gefängnis, wie er das hier den Philippern schreibt, denke ich sehr, sehr deutlich. Er ist im Gefängnis. Andere nutzen das ja noch aus. Und seht doch mal, dieser Schwache, wir sind die Vollmächtigen, wir sind draußen und Gott benutzt uns. Nein, sagt Paulus, das ist nicht das Thema. Gott kann mich genauso hier benutzen, in dieser Schwachheit, wo ich hier in Fesseln liege. Und es ist auch so. Es ist durch die Geschichte hindurch und es sind nicht die Starken unbedingt. Und wenn ein Martin Luther, oft so auch als dieser Starke dargestellt wird, dann wissen wir parallel, dass er durch viele, viele Anfechtungen gegangen ist. Und das trifft jetzt auf viele andere genauso zu. Auf einen David Wilkerson, der erleben durfte, wie süchtige, Drogenabhängige frei wurden durch Gebet und der durch viele Anfechtungen auch in seiner eigenen Familie gegangen ist, mit sich selbst auch. Das sind einfach Dinge, die dabei bleiben, und aus dieser Schwachheit heraus kann Gott wirken und wirkte auch. Es gibt einen Satz, den Paulus mal an anderer Stelle schreibt im Römerbrief, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich denke, das ist hier das, was wir hier lesen. Paulus hat das nicht bloß mal im Römerbrief geschrieben, sondern Paulus kann das sogar für sein Leben so bezeugen. Oder lebt es da drin auch? Der ist ja noch nicht aus der Gefangenschaft raus, als er den Brief schreibt. Und sagt, ja, so war das eben und dann ging alles gut. Sondern er ist mitten in dieser Gefangenschaft. Und dann schreibt er solche Sätze, wie er im Römerbrief eben auch schreibt, dass er sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir sehen das nicht immer. Wir sehen das nicht immer gleich. Aber wir wollen daran festhalten. Wir wollen daran festhalten, dass das, was jetzt in unserem Leben passiert, Gott zum Besten meint. Und letzte Woche war davon die Rede, dass wir uns genau deshalb auch brauchen. Wir brauchen uns, weil uns das nicht einfach in den Schoß fällt immer wieder. Weil wir das nicht einfach so automatisch glauben, ja, wird schon alles das Beste sein, was gerade bei mir abläuft. Wir können manchmal schon Gott sehr starke Fragen stellen. Die dürfen wir übrigens ihm auch stellen. Herr, ich verstehe das jetzt nicht. Und soll das jetzt gut sein? Und Paulus bezeugt, ja, es ist egal, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Trotzdem kann es zur Ehre des Herrn sein. Beides zur Ehre des Herrn. Und wir werden die nächsten Male noch mehr davon hören. Wir sind heute einfach mal an dieser Stelle stehen geblieben, dass er im Gefängnis war und dass er sagt, und wenn ich hier verhört werde, dann ist das nicht zur Schande des Evangeliums und dann wird das hier nicht den Bach runtergehen mit der Gemeinde, sondern das wird ein Segen werden. Und ich möchte, dass Gottes Reich verherrlicht wird und Gott selber verherrlicht wird, selbst wenn ich hier in dieser Not und diesen Engpässen bin. Und das wünsche ich einem jeden, dass er auch immer wieder dahin findet, und wenn er es nicht alleine findet, dann soll er mit Glaubensgeschwistern reden, dann soll er mit dem Herrn selber reden, immer wieder hinzufinden, Herr, du meinst es gut, du meinst sogar das Beste. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.